Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Das gilt weltweit und führt in vielen Regionen zu einem nicht geplanten Wachstum in der Peripherie der Metropolen. Zu der Entstehung spontaner Randbebauung wie Barrios, Favelas und Townships, die die traditionellen Stadtkerne umschließen.
Der Name ist immer verschieden. Der Ausdruck dieser Siedlungen ist ebenfalls verschieden. Das hat mit den billigsten zur Verfügung stehenden Baumaterialien zu tun. Was sie aber gemeinsam haben, ist eigentlich die Initiative, der Aktionismus. Das ist das, dass Menschen, die in so einer Situation leben, eigentlich ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben.
So Hubert Klumpner, Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich, der gemeinsam mit seinem Kollegen Alfredo Brillenburg zu diesen sogenannten informellen Siedlungen forscht. Informell deshalb, weil dieser Bebauung keine Planung vorangegangen ist. Die Hütten oder Häuser selten auf gekauften Grundstücken errichtet werden und häufig über keinen offiziellen Wasser- oder Stromanschluss verfügen. Ein Beispiel für das informelle Bauen zeigt eine Ausstellung in der Kölner Galerie Boisserie. Hier wird ab kommende Woche bis zum 4. Mai der Kolumbianer Mauricio Salcedo seine Skulpturen vorstellen. Ihn besuchte ich mit der geborenen Chilenin und Mathematikerin Eloisa Castagnon, die bei der Übersetzung half, in seinem Kölner Atelier.
Hola!
Der Künstler steht vor einer seiner Skulpturen, ein Architekturmodell, das aussieht wie eine Bienenwabe, als wären mehrere Miniaturräume einfach übereinander und nebeneinander verschachtelt. So oder so ähnlich sieht auch das Haus aus, in dem er aufgewachsen ist. Sein Großvater war Bauer, als er vor über 50 Jahren an den Rand von Bogotá zog. Obwohl er keinen Schulabschluss hatte, konnte er damals Polizist werden.
Zuerst war nur ein Raum, wo der Opa mit der Oma und der Vater von Mauricio zusammen gelebt haben. Und danach wurde dann weitergebaut. Es ist nicht so ein Projekt, was feststeht. Das steht nirgendwo. Das wird so am Ende aussehen. Das wird immer dann nacheinander geschaut, wie man das so weitermacht im Prinzip.
Also nach Bedarf wird gebaut.
Según lo que se necesite, se va construyendo entonces. Para cuántas personas van.
Exactamente. Y a medida que va creciendo la familia.
Ja, das wird immer, je nachdem, wie viele Leute da leben. Wenn die Familie dann größer wird, das wird dann noch größer gebaut. Und das ist nicht ungewöhnlich, dann zu sehen, dass dort dann mehrere Familien am Ende in so einem Haus wohnen.
Los elementos autoconstructivos en Bogotá, digamos que son muy particulares, porque se acude.
Das erste ist das Bauen mit Ziegelsteinen, weil das ist sehr einfach zu finden in Kolumbien.
Y lo que tiende a pasar es que la gente busca optimizar los espacios en los que vive.
Und das andere ist, das wird im Prinzip alles verlängert. Du baust was in deinem Grundstück und dann normalerweise, dass das oben steht, bis zu 2 Meter ein bisschen Richtung Straße. Das heißt, du nimmst ein bisschen Platz, was nicht unbedingt von dir war.
Y asimismo el uso del ladrillo y ciertos elementos ornamentales que son propios de la arquitectura bogotana, pues van generando una estética. De cómo se construye en Bogotá.
Und mit diesen Ziegelsteinen ist auch was ganz Typisches und das ist genau wie man in Bogotá dann wirklich baut und so sieht das dann auch mit diesen Steinen dann auch, die Fassaden von den Häusern.
Also das Prinzip ist, man kauft ein kleines Grundstück, setzt darauf einen Raum. Dann baut man bei Bedarf die erste Etage, die dann wieder ein bisschen größer ist und herausragt über den ersten Raum. Dann kommt die zweite Etage, die ragt wieder ein bisschen raus über die erste Etage. Ja, und irgendwann kracht das zusammen, oder wie?
Existe un riesgo latente de que muchas de estas casas puedan destruirse a futuro. Porque muchas de ellas son.
Ja, das kann in der Tat passieren, weil man will da diese Räumlichkeiten dann so optimieren. Und es kann ja passieren, dass das alles zusammenbricht.
Diese Art von Häusern, wird das jetzt nur von der Mittelschicht gebaut oder ist das auch so, dass das mit einfacheren Mitteln auch von der armen Bevölkerung gebaut wird?
¿Es posible hacer este tipo de construcciones para la gente que tiene menos recursos? Porque este tipo de construcciones la hace la gente que tiene los recursos, que es de la clase media. ¿Pueden también la gente que es pobre en el fondo construir así?
Muchos de los barrios aledaños a Bogotá que son propios de...
Ja, das ist möglich, das wird auch gemacht, aber vielleicht ist es ein bisschen nicht in der Qualität, wie das hier gemacht wird, aber das ist auch möglich, dass die Leute, die weniger Geld haben, auch so bauen können.
Mi padre, pues, él es administrador de empresas.
Mauricio Salcedo betont, dass seine Familie zur Mittelschicht gehört. Sein Vater habe Betriebswirtschaft studiert, dann als Taxifahrer gearbeitet, in einem Nachbarviertel eine Billardkneipe betrieben, eine kleine Schneiderei für Trikotwaren, die aufgrund der chinesischen Konkurrenz pleite gegangen ist, und fährt jetzt wieder Taxi. Irgendwas sucht er immer, um Geld zu verdienen.
Buscar otras alternativas para trabajar.
Das Prinzip, mit vor Ort üblichen günstigen Rohstoffen Hütten oder kleine Häuser zu entwickeln, nutzte auch Professor Hubert Klumpner. Die simplen zweigeschossigen Häuser für die Townships in Südafrika bestehen aus Holz, Plastik, Betonstein und Wellblech. Diese Rohlinge, wie er sie nennt, verfügen über WC und Wasseranschluss und kosten zwischen 5.000 und 9.300 Euro. Der Clou ist das zweite Stockwerk, das den Bewohnern ermöglicht, im Erdgeschoss einen kleinen Laden zu betreiben oder das obere Zimmer zu vermieten. Wie erfinderisch Menschen mit der Wohnungsnot in der Millionenstadt Caracas in Venezuela umgegangen sind, zeigt ein Forschungsprojekt, das Hubert Klumpner gemeinsam mit seinem Kollegen Alfredo Brillenburg durchgeführt hat.
Der Torre David ist eigentlich eine Besetzung, das ist jetzt kein Slum, sondern das ist die, wie wir das genannt haben, die größte Hausbesetzung der Welt. Es handelt sich dabei um einen Turm, der als Bankhauptquartier geplant wurde. Es gab dann eine wirtschaftliche Krise, die Bank ging in Konkurs und der halb fertig gebaute Turm fiel an die Regierung. Und man ließ ihn dann 10 Jahre lang leer stehen, bis er von 3.500 Menschen besetzt wurde. Also ein Wolkenkratzer, stellen Sie sich dann mal vor, wie mitten irgendwo in Frankfurt im Bankenzentrum, wo es einen unfertigen Turm gibt, der plötzlich besetzt wird. Und diese Besetzung hat dazu geführt, dass dieser Turm einerseits natürlich als Sonderfall betrachtet wurde, andererseits aber auch zu einem Labor wurde, wie ein Gebäude funktionieren kann, das über keinerlei Infrastrukturen verfügt. Ein Wolkenkratzer, den wir aus Europa kennen, hat eine Fassade, einen Lift, Klimaanlagen, Strom- und Wasserversorgung. Das alles hat dieser Turm nicht. Und all diese Aufgaben dieser Infrastruktur werden dort von Menschen erfüllt.
Was konkret haben Sie jetzt in dem Torre de David gemacht, der ja inzwischen auch zerstört ist durch das Erdbeben? Die Bevölkerung wurde ja vorher auch schon umgesiedelt, fast muss man sagen, zum Glück, sonst wäre es da wahrscheinlich noch zu Todesfällen gekommen. Aber was war konkret da Ihre Arbeit vor Ort?
Wir haben das beobachtet über 1,5 Jahre, wie Menschen sich dort eigentlich heimisch machen, wie sie sich versorgen, wie sie die ganze Gegend rund um diesen Turm in dieses Versorgungskonzept einbeziehen, wie sie den Turm baulich verändern und was sich eigentlich davon ableiten lässt und wie man auch seine Schlüsse daraus ziehen kann und seine Einsichten auch in irgendeiner Weise übertragbar macht auf andere Objekte, von denen wir eigentlich glauben, dass sie entweder fertiggestellt werden können oder anscheinend nicht nutzbar sind. Und das haben wir in diesem Labor dort entdeckt und dokumentiert.
Und noch etwas hat die Arbeit zu informellen Siedlungen wie Torre David gebracht. Erkenntnisse, was formeller Urbanismus, also gezielte Stadtplanung, von informeller Besiedlung lernen kann.
Sie müssen sich vorstellen, dass wir eigentlich immer informell beginnen. Unser formelles Regelwerk ist eigentlich die Übersetzung informeller Praktiken. Wenn wir uns das Leben in Städten ansehen, dann ist das, was Sie heute in Manhattan, in Soho als Galerienviertel kennenlernen können, das war eigentlich ein Bruch der Vorschriften. Soho war früher eine Zone mit Lagerhäusern, wo irgendjemand mal begonnen hat, Kunstausstellungen zu installieren. Und das wurde im Nachhinein legalisiert und formalisiert. Das bedeutet, dass nicht Stadtplaner gesagt haben, wir machen dort jetzt einen Art District, sondern die Kunst hat die Stadt verändert, nicht die Stadt die Kunst. Und ich glaube, das sollten wir uns vor Augen halten. unsere preskriptive Stadtplanung gegenüber dem, was eigentlich die Stadtkultur ausmacht, muss ständig neu verhandelt werden. Und das erfordert auch einen großen Grad an Sensibilität. Und es produziert im Idealfall Stadtviertel, die in einer gewissen Selbstverständlichkeit von ihren Bewohnern nicht nur benutzt, sondern auch belebt werden. Und wenn das funktioniert, dann haben sie erfolgreiche Städte. Das ist sehr stark atmosphärisch. Das hat auch mit einem Imaginarium zu tun, das aber sofort in die Realität, in die gebaute Realität übersetzt wird. Und dieses selbstbestimmte Stadtleben produziert die städtische Kultur. Und das stimmt in Rio de Janeiro genauso wie in Berlin, Frankfurt oder in Köln.
Inwiefern sehen Sie denn Innovationen für unser Stadtbild direkt aus den Slums? Gibt's die?
Naja, das kann man natürlich nicht direkt übersetzen. Die Stadtviertel, die wir uns heutzutage anschauen, in Südamerika zum Beispiel, das ist ein Wachstum in einer Größenordnung, in einer Dimension, die wahrscheinlich keine Präzedenzfälle kennt. Wenn man das historisch betrachtet, sind alle Städte, die wir jetzt kennen, die über 500 oder länger Jahre existiert haben, haben sich in irgendeiner Weise aus, unter Anführungszeichen, informellen Siedlungen entwickelt. Deswegen sagen wir auch informelles Formalisieren und formelles Informalisieren. Also wir sollten uns etwas lockerer gegenüber unserer gebauten Umwelt verhalten und uns eigentlich nicht durch unsere selbst erstellten Regelwerke daran hindern lassen, das zu tun, was uns interessant und richtig vorkommt. Wir brauchen eigentlich einen größeren Spielraum in dieser Interpretation. Und das ist auch genau das, was intelligente Entwickler, Architekten, Stadtplaner, Politiker immer wieder einsetzen. Und ich glaube, dass wir da noch viel, viel intelligenter werden müssen und verstehen müssen, was eigentlich die Ingredienzien sind, um erfolgreiche Städte zu bauen, weil wir in den letzten Generationen, würde ich sagen, eigentlich ein Riesenproblem, eine große Hypothek für unsere Städte bauen. Und das sind Stadtviertel, die gegenüber den historischen Städten immer uninteressanter werden. Und da liegt eine große Gefahr. Wir müssen heute mit unseren zur Verfügung stehenden Mitteln und mit unserem Wissen und mit unserer Kenntnis lebendige Quartiere produzieren, die auch noch in 10, 20 oder 100 Jahren überlebensfähig sind und ihre Qualität bewahren.
Warum ist es für uns so wichtig, Stadt und Stadtplanung neu zu denken? Stichwort Demokratie.
Na gut, die Stadt und die Stadtplanung ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Goethe hat mal gesagt, Architektur ist gefrorene Musik. Ich sage gerne, die Stadt, der Urbanismus ist gefrorene Politik. Und genau so wie die und unsere Demokratien ständig, täglich, immer neu verhandelt werden müssen, muss das auch die Stadt tun. Ansonsten werden sie in Museen leben, das wäre der eine Fall. Und auch das gibt's und das funktioniert auch nicht, das haben wir gemerkt. Oder wir leben in einem gebauten Umfeld, das einem Zweck dient, mit dem wir uns nicht mehr identifizieren. Und das braucht auch eine stärkere Beteiligung. Eine Stadt ist eine Produktion von Werten, nicht der Konsum von Werten. Und das verwechseln wir leider heute oft.
Soweit Professor Klumpner, Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich und gemeinsam mit Alfredo Brillenburg Herausgeber des 2018 in fünfter Auflage erschienenen Buches Torre David – Informal Vertical Communities. Erschien im Lars Müller Verlag Zürich. Die Skulpturen von Mauricio Salcedo sind in der Ausstellung Surrounding Periphery in der Kölner Galerie Boisserie vom 27. März bis zum 4. Mai zu sehen.